Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee live aus Hannover. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen der Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass diese, es sind wirklich nur Männer, mir heute hier mit Rat und Tat und klugen Beiträgen an der Seite stehen. Es sind Keller, Atze Schröder, Dr. Hajo Schumacher und Andreas Loffi Loff. Mein Gott, es ist mein Hannover. Ich habe mir die alle gut erzogen. Ist so doll. Sag mal, Loffi, bevor wir richtig anfangen, ne, einmal eine kurze Frage. Du bist ja der Podcast-Host von so legendären Podcasts wie Das Ziel ist im Weg und Richard, wo erreiche ich dich gerade?
Ja, also Richard, wo erreiche ich dich, ja.
Richard, wo erreiche ich dich? So, Markus, das interessiert dich doch in Wirklichkeit gar nicht, du Arschloch. Das ist ja, wie war das denn eigentlich, als Richard David Brecht diese Israel-Folge gemacht hat? Ihr macht ja einen Podcast, in dem ihr immer, ja, wir können offen reden. Also ihr macht ja einen Podcast, in dem ihr immer 10 Minuten lang den Podcast Lanz und Brecht zusammenfasst und dann das Wichtigste nochmal für die Menschen komprimiert, die keine Zeit hatten, sich das eine Stunde anzuhören. Ja. Was ist euch da aufgefallen in also, dieser Folge?
Ich muss Folgendes sagen, der Mann, der daran schuld ist, sitzt hier auf der Bühne, Atze Schröder.
Der ist immer an allem schuld.
Der irgendwann zu mir sagte, hast du Lanz und Brecht gehört? Und ich sagte, ah, ja, keine Zeit. Und er sagte, ja, ich höre das so gerne, tolle Themen, aber ich wünschte, es würde mir jemand in 10 Minuten zusammenfassen. Und das habe ich dann gemacht. Da habe ich gesagt, das kann ich. Ja. Aber zu der Aussage, die da so ein bisschen, ich würde mal sagen, kritisch ist und ja, antisemitische Stereotype verteilt wurden, da haben wir als Team, also es sind 3 bis 4 Leute, die jeden Freitag dann die Folge hören und dann zusammenfassen. Ich würde mal sagen, mittel- bis sehr gut gebildete Menschen. Und wir haben es einfach nicht gemerkt, weil Lanz auch reingesprungen ist und gesagt hat, ja, ja, das stimmt. Und dann dachten wir uns so.
Jetzt wirfst du auch noch den armen Lanz unter den Bus. Ja. Ey, ihr seid 4 Leute gewesen. Keinem von euch ist aufgefallen. Aber ist natürlich ein schönes Beispiel dafür, dass es oft immer darauf ankommt, wie man etwas vorträgt und es dann halt einfach überzeugend. Also ich meine, Atze, du bist ja derjenige, der von uns allen, der mit Abstand beste Bühnenperformer ist. Du weißt natürlich, dass der Inhalt weniger so wichtig ist, sondern die Art und Weise, wie man es vorträgt.
Ne? Ja, vor allen Dingen, wenn du bei DJ David Brecht erstmal begriffen hast, dass er ja wirklich, mach die Augen zu, er klingt ja original wie Helge Schneider. Ja, so, stell dir Richard Brecht vor, Katzeklo, Katzeklo. Und es passt einfach total, und dann kannst du es auch gar nicht mehr ernst hören.
Ja, ich finde es ja faszinierend, dass dieser Mann ja dieses Hobby hat, dass er halt einfach Vögel ausstopft. Also der ist in meiner Kindheit und also muss man sich wirklich vorstellen.
Ja, er stopft Vögel aus, das ist ja immerhin besser als umgekehrt. Ne?
Das ist absolut richtig.
Der packt sich dann wahrscheinlich auch hinten so eine Spange rein, also macht seine Haare hoch, wie ich, wahrscheinlich mit so einem Schwanz, um dann die Vögel auszustopfen.
Macht der mit seinem Schwanz?
Ja, nee, also bei den...
Der ist gut zu Vögeln.
So, einer muss
legt er sich um den Hals wahrscheinlich als Schal. Aber sag mal, Vögel ausstopfen, ne? Ich bin ja jetzt nicht so der Fachmann. Muss man die vorher dann auch erstmal so von innen sauber machen? Also erstmal ausräumen?
Ne? Ja, musst du ja, ne?
So, ach komm, schon mal ein Huhn gegessen?
Ja.
Was? Nein, oh, schon mal ein Huhn gegessen? Das muss sehr akkurat sein, da darf ja nicht ein Fitzelchen überbleiben, weil... Ja. Das verwest ja dann
ja.
Und dann riecht es vielleicht auch mal ganz anders.
Macht man das mit so einem Dremel oder wie macht man das? Wie geht man damit bei?
Dyson.
Mit einem Dyson.
Mit einem
eins müssen wir noch vorweg, genau. Weil jetzt, während wir reden, bevor wir gleich zur guten Nachricht des Tages kommen, Friedrich Merz ist ja jetzt gerade, da wir reden, sitzt er gerade bei Maischberger. Frau Maischberger, ich freue mich, dass Sie mir diese Frage stellen. Und wird wahrscheinlich sich jetzt gerade schon wieder rhetorisch komplett in die Scheiße reiten, dass wir davon ausgehen können, dass wieder 100 Spitzenparteisoldaten 3 Tage lang erklären können, wie er es eigentlich gemeint hatte. Und da gibt es ein schönes Bild, Friedrich Merz war wo im Kindergarten und der großartige Roman Wagner, der lustigste Mensch des Internets, hat dieses Bild, wo Friedrich Merz vor den Kindern sitzt mit dem Kinderbuch und den Kindern vorliest, sagt er einfach nur, hat er immer geschrieben, da, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Und die kleinen Kinder, ich möchte nach Hause. Ist das nicht der Wahnsinn? Toll, es ist so ein geiles Bild. Und der hat wirklich, es gibt ja auch Videomaterial davon und dann steht Merz wirklich vor diesen Kindern, ja, die CDU hat 400.000 Mitglieder. So, und die Kinder, ich hab Angst, Mama. Hier ist toll, ne?
Vor allen Dingen, er hat als einziger Kekse neben sich stehen.
Stimmt.
Stimmt. Er hat halt Hunger. Du, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.
Ja. Ne? Er hat aber später noch an alle Kinder sein Buch verteilt, es stinkt ja nach Mittelstand. Und dann waren alle sehr glücklich. Ah ja, der Ton ist gesetzt. Der Ton ist gesetzt. Ich kann mich nur entschuldigen. Ich weiß wirklich nicht, wo diese Gehässigkeit wieder herkam. Aber ich kann jetzt schon mal davon ausgehen, dass er die nächsten 2 Jahre auf jeden Fall nicht zur NTV kommen wird. Naja.
Die gute Nachricht des Tages.
Ja, da kann man wirklich sagen. Also, die Frage stellt hier online, will die GDL an Weihnachten streiken? Das sagt Weselski. Also, T-Online fragt sich das. Und Weselski gibt die Antwort. Klaus Weselski, kennen Sie natürlich alle, der Kultgewerkschafter, ja. Lok Wochos in Deutschland. Und Weselski sagt, die GDL hat noch nie über Weihnachten gestreikt und wird es auch dieses Jahr nicht tun. Die Weihnachtszeit ist eine friedliche und das wird sie auch bleiben. Hajo, du bist der, und jetzt kommt es, ich wollte erst Rocco Siffredi sagen, aber stimmt gar nicht. Graziano Rocchigiani war ja stets der Sohn eines sardischen Eisenbiegers. Du bist ja der Sohn eines Münsteraner. Ja. Du bist ja der Sohn eines Münsteraner Bahners, ne? Oder was ist das da? Lokführer.
Wir sind eine Eisenbahner-Dynastie. Mein Opa war Schrankenwärter. Mhm. Ja. Oh. Ja, ich merke schon, das Gespräch kommt
das
nicht in den Stocken.
Das erklärt natürlich einige.
Also, du möchtest wissen, wie meine Dynastie Herrn Weselski bewertet?
Ja.
Ja, vielleicht sollte er sich mit den Fakten vertraut machen.
Was?
Weil wenn ich richtig informiert bin, hat das Bundesverfassungsgericht gerade gesagt, dass sowas wie 25 Milliarden für die Bahn jetzt leider nicht fließen können.
Das ist richtig.
Und das ist strategisch ein bisschen unklug, jetzt so mitten in dieses Loch rein rumzustreiken.
Ja.
Aber ich glaube, der ist auch ganz kurz vor der Rente, der will noch mal ein Ding abliefern, der will noch mal einmal so der starke Arm, der die Republik, und gönnen wir ihm den Spaß.
Ja, aber so kurz vor der Rente noch mal ein Zeichen setzen, hätte ich auch einen Song mit Apache 207.
Ja.
Das ist richtig.
Ja. Oder nicht?
Das ist richtig.
Wir haben ja jetzt den Stand, wofür wird noch gestartet. Ich verstehe den Ansatz, er will noch mal reinhauen, so nach dem Motto, der Nächste, der kommt. Das ist so wie Beckenbauer, der dann gesagt hat, wir sind auf Jahre unschlagbar. Ja, und so ein Zeichen will er setzen. Aber dann liest du die Rahmenbedingungen, 11% mehr. Mhm. 550, glaube ich, obendrauf.
35 und, Stunden Woche statt 38.
Und 3000 Inflationsausgleich. Ja. Und du denkst, ey, so viel kann man doch nicht fordern. Stellst dann aber fest, das war das Angebot der Bahn.
Ja, genau. Man muss fairerweise sagen, über 28 Jahre, aber also über längeren Zeitraum, aber trotzdem, du hast völlig recht. Also man fragt sich so ein bisschen, was soll das? Ne?
Ja.
Aber hatten wir nicht Gottschalk? Wen hatten wir noch? Weselski?
Also, stimmt,
das ist
Heino.
Heino. Das ist schon auch so eine Reihe. Ne? Das sind so,
also, altersmäßig sind
ja, wer sagt es Ihnen? Wann bringen wir sie ins Heim? Das sind alles so Fragen, die man sich dann stellt in der Familie.
Ja, Mick Jagger jetzt auch noch, der hat wenigstens nur ein neues Album gemacht. Aber es wird, du hast recht, es wird Zeit, die langsam in die Cloud hochzuladen.
Oh. Cloud Weselski.
Ja.
Guck mal, wer da spricht.
Ja, das ist natürlich ein absoluter kultiger Kulttermin. Heute, also ne, wenn Sie die Folge hören, ist in Berlin die Verleihung des Deutschen Zukunftspreises mit Bundespräsident Steinmeier. Es ist wirklich keine Schande, jetzt geil zu werden. Meine Damen und Herren, ist völlig klar, das peitscht Sie förmlich auf. Und man kann Sie, ich freue mich. Meine lieben Freunde und Freundinnen hier in Berlin, vor Ihnen zu stehen. Und denkst so, oh Gott. Und denkst so, wenn der mit der Rede fertig ist, dann ist die Zukunft schon da. Ne? Wirklich. 3 Stunden später waren 5 Minuten rum. Also ich finde...
Ich finde, der sieht immer so ein bisschen aus, also man soll ja nicht aufs Aussehen gehen, aber der sieht so ein bisschen aus wie die Eule von Harry Potter.
Das stimmt. Ja, und wie der Adler aus der Muppet-Show. Ich habe immer panische
Angst. Finde ich den beiden Tieren gegenüber echt unfair.
Ja, aber ich hab immer panische Angst, dass plötzlich irgendwann die Folge Lanz und Brecht fängt an. Richard, wo ich sitze euch wieder. Richard, wo erwische ich dich gerade? Markus, das ist mir ganz unangenehm, aber ich glaube, ich habe gerade den Bundespräsidenten ausgestopft. Ich glaube, ich habe gerade 8 Kilo Styropor in den reingepumpt. Ich glaube, der kommt nicht mehr.
Also ein Zusatz, eine Niere fehlte.
Aber gilt der auch als Hannoveraner eigentlich? Also der hat doch hier lange für Schröder immer alles so sauber gehalten.
Kanzler, das war mein, also Julian Niederrümelin war der Kulturpudel, aber Frank Walter, der hat für mich die Drecksarbeit gemacht. Ist klar. Peter, ist es auch dein Bundespräsident, Frank Walter Steinmeier?
Also ich finde schon, mir fällt nur gerade ein, ich habe eine Situation mit ihm mal erlebt, da war er, glaube ich, schon Bundespräsident und da war ich auf einer Geburtstagsfeier einer gemeinsamen Freundin. Und ich bin da so irgendwie rein.
Aber sind das Moment, denn für ganz, Feiern, ganz wo kurz du bist? Zu den Fakten. Du und Frank-Walter Steinmeier, ihr habt eine gemeinsame Freundin.
Genau.
Da würden wir gerne mehr wissen.
Nee, ja. Das ist völlig unruchbar, ja. Glaube ich, wie man.
Die Alte von Putin. Also und der war ja. Mehr war es aber nicht.
Jedenfalls bin ich rein und der war früher, als er noch nicht Bundespräsident war, war er öfter mal bei Konzerten von uns und da hat man sich so kennengelernt.
Ach, bei Peter Maffay?
Ja, na klar. Der kommt schon, auch Franz wirklich? Auch. Franz war da auch.
Franz so. Müntefering, ja, ne? Das Fleisch ist verteilt, geht an der Kartoffel. So, genau. Ne? Riecht wie nach Blutschweiß und Tränen, aber besser nicht nach vollgestunkene Buchsen.
So, ne? Und ich, jedenfalls komme ich rein, vielleicht ist es okay, aber ich komme rein und drehe die Runde am Tisch, stelle mich vor, sage Hallo und sage zu, weil ich bin SPD-Mitglied und er ja auch, sage ich, Mensch, hier, hallo. Genau, Genosse, wir kennen uns hier vom Peter-Maffay-Konzert, ne? Alles klar. Und so. Da dachte ich so, scheiße, ey, das war der Bundespräsident gerade. Den kannst du doch nicht einfach so anquatschen. Ich habe ihn danach nicht nochmal getroffen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich okay war oder auch wirklich schlimm, aber das manchmal wache ich nachts auf und schwitze davon.
Aber ist so toll. Das hatte irgendwann, letztens hatte das Aladin El-Mafalani erzählt, der ist ja mittlerweile Bundesverdienstkreuzträger und erzählte, er war zusammen jetzt im Schloss Bellevue vor ungefähr einem Monat. Unter anderem hat auch Harald Lesch auch das Bundesverdienstkreuz gekriegt. Harald Lesch kennt man ja von Markus Lanz. Da steht er immer mit so einem großen Glas Weizen. Und das Erste, was Harald Lesch gemacht hat im Schloss Bellevue, der ist erstmal zur Theke gegangen, hat gefragt, ob sie auch einen Weizen haben. Fantastisch, oder? Toll, oder? Aber unser Frank-Walter Steinmeier, der hat ja, und das finde ich ja wirklich klasse, das ist ja bei der SPD traditionell so, Fußball. Man braucht ja, wenn man bei der SPD was werden will, da braucht man so ein bisschen Fußballhistorie, ne? Klar, Gerhard Schröder, Acker. Tustalle immer voran. Ne? Und dann haben sie ja damals im Wahlkampf 2009 Steinmeier gegen Merkel. Das war ja wirklich, also, ich glaube, also was Öderes hat man nie erlebt, ne? Oder? Wahnsinn. Also, ich glaube, der Urfaust bei Attel. Aber gut, das war was anderes. Und dann haben die gesagt, pass mal auf, Frank Walter, du musst auf jeden Fall auch, du brauchst eine Fußballhistorie, ist völlig klar. Und da haben sie irgendwie geguckt, was weiß ich, wo sie nachgeschaut haben, an irgendeinem Almanach von Niedersachsen. Der war mal beim TuS Brakel-Sieg. Und da hatten sie dann, und Schröder war ja mal Acker. Dann haben sie gesagt, hattest du irgendeinen Spitznamen, was weiß ich, ja, den haben sie Prickel genannt. Frank-Walter Steinmeier, Prickel beim TuS-Brakel-Sieg. Und dann haben sie irgendein so ein NDR-Team, wahrscheinlich dann das ganze PR-Team von der SPD, ihn da hingeschickt und haben gesagt, dann haben sie so eine Doku gemacht über Steinmeier. Und dann sind sie so zu seinem alten Trainer gegangen und haben gesagt, ja, der Frank-Walter Steinmeier, der Kanzlerkandidat hier von der SPD, der war doch hier beim TuS-Brakel-Sieg, war der doch Prickel. Und da ist er doch bestimmt, war der doch, also richtig, ne, so ein Zehner, ist immer voran. Also der Trainer, so Leberwurstkappe, also ganz ehrlich muss ich Ihnen sagen, also der ist hier nicht weiter aufgefallen, also keiner mochte den so.
Da ist er sich treu geblieben, ne?
Ja. Ja.
Aber haben Sie das bei der CSU nicht auch mal probiert mit diesem Fußball?
Ja, bei der CSU haben Sie es auch mal probiert. Das war im Wahlkampf 2002, wenn ich mich nicht irre, mit Stoiber. Da war klar, natürlich Schröder, ne, hier mal Ärmel hochkrempeln, Gummistiefel an, schnell und unbürokratisch helfen, Fußball. Und da haben sie gesagt, Edmund, um Gottes Willen, du musst jetzt irgendwas mit Fußball machen. Der Schröder, der zieht uns auf der linken Außenbahn vorbei. Da haben sie gesagt, pass auf, da machen wir einen Termin. Da gehst du irgendwo nach Rottach-Egern am Tegernsee und dann stellen wir dir da so ein Tor hin und einen Ball. Dann machst du mal einmal so, schießt du mal aufs Tor. Ja, das ist eine gute Idee. Das mache ich. Und dann siehst du wirklich so der Ball und Stoiber wirklich so, wie er so auf den Ball zuläuft. Wie so eine Tipkick-Figur schießt. Er muss ja nur aufs Tor schießen. So, ich glaube, die haben an dem Tag auch noch Olli Kahn beide Beine gebrochen, dass er den auf keinen Fall hält. Schäufer schießt, der Ball geht natürlich am Tor vorbei. Direkt nach Oma in die Fresse. Pong! Blutige Nase, Nasenbeinbruch, Rettungshubschrauber. Das war kein erfolgreicher Termin. Ja, wirklich. Ja, ja. Kannst du im Internet nachgucken. Das steht da drin.
Die Schlagzeile des Tages.
Wie kommt die Ampel aus der Krise? Fragt sich nicht nur die Tagesschau. Gesperrte Haushaltsmittel und viele Lösungsvorschläge. Die Bundesregierung ringt weiter um den Umgang mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Von Einigkeit fehlt bisher jede Spur. Findet die Ampel den Ausweg? Und ich frage an dieser Stelle natürlich Dr. Hajo Schumacher. Kannst du der Tagesschau diese Frage beantworten?
Nee, kann ich nicht. Aber ich kann nur sagen, diese ganze Debatte ist einfach so unfassbar verlogen.
Ja.
Weil diese 60 Milliarden hätte jede Regierung gerne gehabt.
Ja.
So, und jetzt hat sich der Staatssekretär des früheren Bundesfinanzministers Scholz, wir erinnern uns, hat sich diesen Trick ausgedacht, wie man also diese nicht verbrauchten möglichen Kredite einfach mal ein Jahr mit weiternimmt.
Das sind aber ganz kurze Frage, das sind aber keine Steuergelder, die eingenommen wurden, sondern das ist ein Kredit, den hat man aufgenommen und eigentlich hat man sich das bewilligen lassen, wobei noch nicht mal bewilligt, man hat es ja nicht bewilligt, man hat nur gesagt, doch, das waren Corona-Gelder,
die sollten da irgendwelche Folgen abfedern. Ja. Jetzt kann man lange drüber reden, wie lange diese Folgen abzufedern sind und. Die Idee war, wir haben uns mal in den Merkel-Jahren, als wir alle dachten, die Zinsen liegen bei 0,7% und jedes Jahr steigen die Steuereinnahmen um 50%.
Das war eine schöne Zeit mit mir, ne?
Da kann man sich natürlich so eine Schuldenbremse gut einfallen lassen. Da war aber dummerweise nicht zweimal Krieg, einmal Corona, Digitalisierung. Ja,
kannst mal sehen, solange ich da war, war alles
so
gut.
Ja?
Ne? Scholz, der Trottel, der hat euch alle gefickt.
Genau, da war Maß der Komisch. Hochtechnologie, war da Robotron in ihrer Zeit. Daran hat sich nicht viel geändert. So,
und jetzt wollt ihr aber mal eine Faxgeräte abschaffen.
Stell dir mal vor, jetzt wäre dein Freund Friedrich Merz Bundeskanzler und Christian Lindner hätte sich das als Finanzminister ausgedacht. Hätte er auch geil gefunden.
Ja, klar.
Und wenn man sich jetzt anguckt, was da alles, also Schuldenbremse will keiner mehr, das war eine Erfindung aus Zeiten, ne, so Flitterwochen-Idee, kommt man ja auf so bekloppte Ansätze. So, und jetzt brauchst du die Kohle, weil die Schuldenbremse einfach verhindert, dass man zu viel Geld ausgibt.
Ja, wobei,
und was da drin steckt, braucht man wirklich 15 Milliarden für Chipfabriken in Magdeburg und Leipzig?
Na, da würde man dir, jetzt wird Loffi ganz wild. Loffi, bitte.
Wunderschönes Stichwort. Ich habe neulich mit Ingmar Stadelmann darüber gesprochen und seine Oma hatte das mitgekriegt, 15 Milliarden für Chipfabriken.
Ist das ihre Chipfabrik?
Nee, und dann sagte sie so, ist komisch, wer sollen die alle essen?
Oh. Süß.
Du, manche Leute, die behaupten,
da war Geld für die Bahn drin, Häusersanierung und also ganz vernünftige Sachen, die du im normalen Etat nicht drin hast.
Ja.
Das sind halt Sonderausgaben, weil diese Bahn, ne, die braucht jetzt einfach mal einen Schuss. So,
wieso, was ist denn mit der Bahn? Ist da was nicht in Ordnung? Oder?
So, die entscheidende Frage ist ja jetzt, und das hat ja Robert Habeck hatte ja eine gute Woche, als er da diese staatstragende Rede gehalten hat. Jetzt ist er wieder so zurück, so ein bisschen im weinerlichen Modus. Genau so. Und macht ja jetzt die Idee auf, dass es gibt ja noch so einen zweiten, so einen Wirtschaftsförderungsfonds, der ist jetzt eigentlich auch nicht grundgesetzfest. So, und jetzt kommen die Länder ins Spiel, die 16 Bundesländer, ist auch alles vielleicht nicht so sauber.
Hör mal, ich habe dir vor 10 Minuten die Frage gestellt, kriegt die Ampel das hin? So, was ist denn jetzt?
Ja, ich möchte das nicht einfach so vulgär zuspitzen. Ich möchte auch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Das tut deiner Sendung ganz gut, Herr Beißenherz.
Das stimmt. Da hast du recht.
So, und jetzt, man weiß aus einer Koalition, Schröder, Fischer, die haben sich nicht gemocht, aber das waren so Brothers in Crime. Also die wussten, wir stellen jetzt hier zusammen was an und da müssen wir, und dieses Gefühl.
Ich habe den alten Faltenhund, habe ich mit durchgezogen. Ne?
Und du hast das Gefühl, dass so dieser pragmatische, semi-kriminelle, wir müssen jetzt mal zusammenhalten, Spirit bei den dreien immer noch nicht angekommen ist.
Ja, aber auch nur, weil sie natürlich wissen, wenn sie jetzt auseinandergehen und es gäbe dann Neuwahlen, dann liegen die ja alle irgendwie bei rund, also die FDP wäre gar nicht mehr im Bundestag und die anderen kratzen so bei summa summarum jeweils 12%.
Aber das ist zu wenig. Das hält so ein Laden nicht nachhaltig genug zusammen. Die reine Angst vor dem,
ja, aber dann fliegt
es könnte nichts werden.
so, pass auf. Und dann ist aber doch im Grunde genommen, dann sind wir ja schon bald kurz vor Neuwahlen, weil sie jetzt natürlich, sie wussten ja, also die Sache, die sind ja jetzt, die waren wie die Pochers und jetzt sind sie wie die Pochers ohne Geld. Also da ist die Stimmung jetzt richtig am Arsch. Und so. Das Lustige ist doch, der von dir gerade eben angesprochene Friedrich Merz lacht sich natürlich tot, weil ich habe da mit der Bazooka, habe ich dem Scholz schön die Hütte zerlegt. Und dann fällt ihm ein, der guckt auf das brennende Haus, ich wollte da eigentlich demnächst einziehen.
So. Genau.
Ja.
Und in Wirklichkeit wäre das eine unglaubliche Chance, dass diese Truppe richtig gut in die zweite Halbzeit geht. Vielleicht auch gerade eine Analogie zum laufenden Länderspiel. Die könnten ja jeder sagen, wir lassen den größten Schwachsinn, den wir jetzt so zur Pflege unserer Partei machen mussten, den lassen wir mal sausen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwem zu nahe trete, Atze oder so, Rente mit 63. Ja, das ist einfach eine totale Scheißidee, weil du holst Fachkräfte vom Markt, aber nicht die, die hart gearbeitet haben, weil die arbeiten immer noch hart, weil die Kohle brauchen.
Ja,
das sind meistens die Bessergestellten, die jetzt einfach schon mal früher in Rente gehen. Gönnen wir ihnen ja alles.
Du, aber ich ziehe hier unseren Loffi mit seinen 73 Jahren hier noch durch.
Ne? Aber was würdest du denn, Hajo, was würdest du denen denn raten? Sollen die irgendwie jetzt mal so ein Wochenende in eine Schwitzhütte zu dritt oder was? So, und sich mal
die Vorstellung macht mir durchaus Freude. Ich würde allerdings Marie-Agnes Strack-Zimmermann mitnehmen, dass die den Aufguss macht.
Ja.
Und dann so mit Brennnesseln ein bisschen. Ich glaube, da stehen die alle drei drauf, das würde helfen.
Der Kakadu von der Kö, ne?
Wer stopft die eigentlich aus? Aber die geht ja nach Europa. Ich weiß nicht, ob das mit einer Schwitzhütte getan ist, aber es wäre ein tolles Symbol, wenn die Grünen sagen, haben wir vielleicht doch ein bisschen hier an der Stelle. Komm, verzichten wir auf die 17 Milliarden.
Ja, aber Atze, du bist ja auch ein, wie sagt man so schön, Homo Politicus.
Nein, Hajo hat es uns ja in 10 Minuten jetzt gut erklärt. Und
es waren 17.
Worauf ich hinaus will, ist, dass sie in der man hat den Eindruck, so muss man es glaube ich sagen, dass dann Lindner, immerhin Finanzminister, und Habeck, immerhin Wirtschaftsminister, du erklärst das hier, sie sitzen hier im Publikum und ach so. Christian, hast du es verstanden? Mhm. Nee, lass hinterher den Hajo nochmal fragen.
Also, naja.
Und das ist das Tragische, dass man also jetzt ernsthaft, dass du als Wähler, und das ist jetzt nicht gerade demokratiefreundlich, dass du dann so sukzessive das Vertrauen verlierst.
Ja.
Und das ist so blöd. Und wenn du denkst, das ist jetzt einfach nur die Augsburger Puppenkiste, und da sind wir ja kurz davor, einer von denen hätte es mal so erklären müssen. Dann hätte man ja schon.
Ja.
Macht ja keiner.
Ja, vor allen Dingen, du merkst, dass die alten Spielchen weitergehen. Ne? Ja. So angeblich hat Lindner ja diese Mehrwertsteuer-Zurückerhöhung für die Gastronomie, hat er ja angeblich selber abgeräumt.
Und ach was, aber, er hatte doch gesagt, dass er das eigentlich gerne behalten hätte, aber die haben nicht mitgespielt.
So, das nennt man dann einfach mal die Knarre umdrehen, ne? Täter-Opfer-Umkehr und sagen, es waren jetzt die anderen.
Ja.
Und da fallen jetzt so die ersten Begriffe, die können wir, wie hieß das damals noch, Sauhaufen, Gurkentruppe.
Ach so, Gurkentruppe,
und
so.
Und das kriegt jetzt langsam diese Tonlage Eindruck, es ist zerrüttet.
Aber Peter, wie fühlt sich's denn für dich an? Also wenn du das jetzt wahrnimmst, ja, und man kann natürlich sich totlachen, weil das ja irgendwie auch, du hast dann immer diese Trümmertruppe Ampel und das ist ja irgendwie auch witzig, ne? Die streiten sich und die kriegen nichts auf die Kette, aber direkt betroffen sind natürlich wir alle. Übrigens auch die, die mit der Union sympathisieren. Das sind ja, soweit ich das weiß, ja auch Bürger der Bundesrepublik und Bürgerinnen. Und man steht jetzt da und man weiß von diesen, also das sind halt einfach mal 60, also das, wie gesagt, Sie haben es ja vorher schon, Sie sind ja schon mit diesen eingeplanten 60 Milliarden nicht wirklich klar gekommen und die fehlen jetzt auch noch.
Ja, also witzig finde ich das tatsächlich gar nicht, weil ich habe das damals, vielleicht geht es ja auch einigen hier so, ich habe, als es diese Koalition zusammenkam, als der Koalitionsvertrag kam, ich habe den sogar gelesen, ich fand das hochspannend.
Du hast den gelesen, aber einigen der FDP sogar zuvor gekommen.
Ja, genau. Nee, aber weil ich das wirklich, ich fand das wirklich toll, was die, auch nach dieser ganzen Zeit, GroKo und so, musste wirklich was passieren und ich fand das sexy. Die haben natürlich auch gut inszeniert, diese ganzen Bilder und so.
Ja.
Und was mich als wirklich so ganz normaler Bürger stört, ist, jetzt wird so gerade so getan, ich schnall das nicht, was da verfassungswidrig ist oder nicht, das übersteigt komplett meine Kompetenz, aber es wird so getan, als ob irgendjemand so Geld abgezwackt hätte für sich so.
Ja, ja.
Und das Geld ist für uns und wir haben, entschuldige, einen Arsch voll zu tun, meiner Meinung nach, in diesem Land. Du hast die Bahn angesprochen, Pflege, Bildung,
Klima,
Gedöns, fucking name it.
Ja.
Da ist wirklich was zu tun. Und ich würde tatsächlich also ich denke, diese Kohle muss einfach raus, damit sich hier was bewegt. Und wie wir das dann später irgendwann mal finanziell einräumen, das sieht man dann.
Es hat noch immer gut gegangen.
Dankeschön.
Es gibt sie noch, die gute Nachricht.
Der Spiegel meldet, Israel vor dem Gefangenenaustausch, rund 50 Geiseln kommen wohl frei. Was jetzt passiert? Der Gefangenenaustausch mit der Hamas rückt näher. Israel müsste dafür empfindliche Zugeständnisse machen, dafür könnten die Kämpfe enden. Sicher ist das aber noch nicht, selbst das israelische Kriegskabinett ist zerstritten, das berichtet Richard C. Schneider. Ja, das ist der Stand der Dinge, also es soll angeblich so sein, dass die Hamas von den 239 Geiseln voraussichtlich 40 Frauen und 13 Kinder freilassen, 5 Tage lang hindurch. Jeweils 10. So wollen die Islamisten sicherstellen, dass Israel die Feuerpause auch wirklich einhält. Im Gegenzug, so heißt es, werden die Israelis 300 palästinensische Frauen und Jugendliche aus ihren Gefängnissen freilassen. Am Dienstagabend soll das Kriegskabinett vom Premier Benjamin Netanyahu darüber abstimmen. Das heißt, während wir reden, wird diese Abstimmung wohl dann vollzogen worden sein. Peter, wenn du so etwas hörst und liest, mit welchen Gefühlen begleitest du die Geschehnisse generell und jetzt speziell diese Nachricht?
Also das ist natürlich eine gute Nachricht, wenn da Menschen, speziell gekidnappte israelische Bürgerinnen und Bürger oder Kinder freigelassen werden, ist das eine gute Nachricht. Ich finde das eine ganz, ganz schwierige Situation und das sage ich ja, ich bin jetzt ja überhaupt nicht betroffen, also uns geht's ja hier gut damit, aber ja. Das Problem ist ja die Hamas, das haben wir ja gelernt. Also es geht ja nicht darum, dass man jetzt irgendwie...
Muss du mal Erdogan erzählen, der sieht ja zum Beispiel komplett anders.
Genau. Ja. Was ich nur glaube, ist, dass bei allem Berechtigten, wirklich Berechtigten sich wehren müssen und können, was da gerade passiert ist, in der längerfristigen Zukunft einfach weiter ganz viel Hass jetzt schon wieder gesät wird.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie man da rauskommen kann.
Ja, es ist ein Teufelskreis, der natürlich über das, was passiert, immer wieder neuen, also ein Schwungrad, das immer wieder angetrieben wird, weil die Dinge, die selbstverständlich passieren, also dass Israel, also es wird ja auch immer so getan, dass man dann sagt, ja, da muss jetzt mal, müssen die Waffen ruhen. Aber du hast einerseits die Situation, dass da immer noch die Geiseln sind in Gaza, auf der anderen Seite fliegen ja auch immer wieder die Raketen rüber nach Israel. Das wird ja in diesem Zusammenhang auch gerne vergessen. Also es ist ja nicht so, dass wenn man jetzt die Waffen stillstehen lässt, dass dann nichts mehr reingeflogen käme. Das ist das eine. Aber klar, hast du natürlich das Problem, und das war ja das, was die Hamas immer geplant hatte. Es ist ja nicht nur die Quantität der Opfer, sondern auch die Qualität dessen, was da passiert ist, die so übel und so brutal sein sollte, weil sie genau diese Reaktion provozieren wollten. Und sie kriegen genau das, was sie immer haben wollten. Sie kriegen die größtmögliche oder fast größtmögliche Reaktion Israels. Sie kriegen die Bilder, die sie immer haben wollten. Und sie kriegen natürlich den Hass, der immer gefüttert wird, Hajo. Oder liege ich da mit dem falsch, was ich da sehe?
Und sie werden aufgewertet. Also eine Terrororganisation, das ist jedenfalls ein Teil der Hamas. Es gibt auch noch den zivilen Arm. Aber mit denen wird ja jetzt richtig normal verhandelt. Das ist ja für so eine Terrorbande eigentlich erstmal ein ganz schöner Statuserfolg. Ja. Und da würde ich jetzt gerne nochmal zurückkommen zu den 60 Milliarden. Mhm. Jetzt fragst du dich, wie geht die Brücke?
Ja.
Wenn wir diese Gesinnungsethik an den Tag legen, das darf nicht sein, weil das im Gesetz vielleicht so nicht ist, dann dürfte man mit der Hamas keine Sekunde verhandeln, weil geht nicht.
Ja.
Katar ist mit am Verhandlungstisch, geht genauso wenig.
Genau.
So, was machen wir da? Wir sind sehr vernünftige Menschen und pragmatische Wesen und denken, wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir die Geiseln da rauskriegen. Ja. Und dafür verhandeln wir auch mit der Hamas und finden auch den Emir ganz dufte und sein Flüssiggas.
Und Erdogan darf auch hierher kommen.
So, und Erdogan, gut, dass er nicht beim Fußballspiel war. Ich glaube, es war für alle Beteiligten eine wirklich gute Idee.
Ja, das ist richtig.
Das zeigt aber, Politik ist natürlich Pragmatismus. Und manchmal musst du Leuten die Hand reichen und denkst dir, hoffentlich fault sie nicht ab.
Ja.
Ja, so. Und ich hätte mir gewünscht, dass mit diesem Pragmatismus auch auf die 60 Milliarden geguckt werde, weil ich finde das genau richtig, dass die da jetzt verhandeln.
Ja.
Ich verstehe nicht ganz, warum man 50 Geiseln gegen 350 Palästinenserinnen tauscht.
Ja, ist ein komischer Koeffizient, aber in der Situation also lässt du dich natürlich...
Es gibt so Wechselkurse für Geiseln, ich verstehe es nicht ganz, aber gut.
Ja.
Das werden die schon auskaspern. Und die interessante Geschichte ist ja, Netanyahu, weiß man immer nicht so, wie eng der mit der Armee jetzt ist.
Ja.
Der findet ja eine Feuerpause schlecht. Und der sagt, 5 Tage keine Kämpfe bedeutet, dass die Hamas sich jetzt erstmal wieder organisieren kann.
Naja, Waffenruhe bedeutet in dem Falle, dass sie in Ruhe einfach wieder Waffen holen. Das ist
Waffenruhe. Naja, und diese 400 bis 500 Kilometer Tunnel, die da unter Gaza sind, das längste Tunnelsystem der Welt, muss man sich mal vorstellen. Ja. Vietcong hatten damals im Vietnamkrieg nur 250 Kilometer auf 3 Ebenen.
Ja.
Die Israelis waren da offenbar immer noch nicht drin.
Ja.
So, und wenn du jetzt 5 Tage hast, erstmal die Eingänge und Zugänge und alles wieder neu und so, dann fängt jetzt diese Truppe halt wieder von vorne an. Als Pragmatiker kann ich da auch nur sagen, ich verstehe die Perspektive der israelischen Armee, so grausam sie auch ist.
Die unbequeme Meinung.
Sorge vor Abwanderung. Wissing warnt Europa vor zu starker KI-Regulierung. Das berichtet endlich, finde ich so gut.
Also, du kannst dir vorstellen, ganz Europa, alle haben die Radios an, die Fernseher an, sind auch im Internet. Ja. Ey, Wissing will was sagen, ja? Lass uns zuhören. Ja,
also Wissing warnt Europa. Das ist so lustig, weil du hast ja, also ich meine, der ist halt pure FDP, ja? Und wahrscheinlich hat er gehört, dass künstliche Intelligenz auch über die Datenautobahn kommt. Und da hat er gesagt, also da wollen wir nichts regulieren, kein Tempolimit auf der Datenautobahn. Hat direkt Panik gekriegt, direkt Schaum vor dem Mund und hat gesagt, nee, also so ja nicht. Ne? Also du musst dir vorstellen, die gesamte Welt macht sich Sorgen davor, dass KI einfach Sam Altman ist ja quasi so der Oppenheimer der Neuzeit. Also selbst der sagt, um Gottes Willen, wir haben ein Monster erschaffen, wir müssen das Ding alle, Elon Musk, Jeff Bezos, alle sind sich einig. Nur Volker Wissing von der FDP sagt, Leute, jetzt mal ganz ruhig. Also jetzt hier kein Tempolimit für KI. Ne, da mache ich nie mit. Warnt Europa.
Was soll da auch schiefgehen?
Was soll da groß schiefgehen? Ne? Du hast schon den T-1000, der eigentlich sich schon auf den Weg macht. Und dazu fand ich eine interessante Meldung. Das Kunstmagazin Monopol hat gestern macht es jedes Jahr ein Top 100 Ranking, in dem sich Künstler, Museumsleiterinnen und Ausstellungsteams finden. Und es geht darum, die einflussreichsten Persönlichkeiten der Kunstwelt zu küren. Und auf Platz 1 ist eine sogenannte Isa Genskin, die hat so ein Pavillon auf der Biennale erstellt. Auf Platz 2 liegt KI in diesem Jahr. KI, also Atze, jetzt kommt die geile moderative Brücke, du hast ja mal ein Bühnenprogramm gehabt, das nennt sich Meisterwerke, deswegen bist du ja perfekt zum Thema Monopol und Kunst. Wenn du hörst, dass KI mittlerweile die zweiteinflussreichste, in Anführungsstrich, Person in der Kunstwelt ist, was sagt das über die Kunst aus?
Ja, erstmal sagt das langweilig, also irgendwie, man spürt doch eine gewisse Langeweile, sobald das auftaucht. Gleichwohl ist es natürlich da und wir können uns dem nicht entziehen. Nur, was KI nicht kann, ist, wenn du dich im Privatleben schräg verhältst.
Ja.
Also da kann ja eigentlich nur der Ratschlag sein, lebe möglichst ungewöhnlich, dass die KI an sich selber quasi verschluckt.
Also die Unberechenbarkeit und auch die Fehlbarkeit des menschlichen Individuums.
Ja, und ich habe versucht, jetzt fürs neue Programm, man will ja auch Abkürzungen nehmen, habe ich dann tatsächlich auch mal eingegeben, schreibe ein Atze-Schröder-Programm, aber da war nichts dabei, wo irgendjemand drüber gelacht hätte.
Wirklich?
Da könnte man doch jetzt also noch sagen, kennen wir ja. Aber
es war einfach plötzlich das neue Mario-Barth-Programm, ja? Die KI genau. Hat dir einfach das neue Barth.
Schreibe das neue Atze-Schröder-Programm, ich sehe nur Känze.
Aber was künstliche Intelligenz angeht, Peter, du bist ja nun auch freischaffender Künstler, du bist Songschreiber, du bist Produzent. Was fühlst du, wenn du da diese dunkle KI, gut, die Frage ist natürlich ein bisschen tendenziös gestellt, gebe ich zu, aber trotzdem, wie fühlst du dich, wenn du solche Meldungen hörst? Also jetzt nicht Wissing von der FDP, da kann man im Zweifel auch mal schnell mal kurz abschalten, aber...
tatsächlich ist das was mich schon beschäftigt, weil es zuerst mal so klingt, als ob ganz viel ganz schnell möglich wäre. Und als jemand, der originäre Sachen sich ausdenkt, wie wir hier alle, glaube ich, kommt dann ganz schnell die Angst hoch, ist das irgendwann vielleicht nicht mehr zu unterscheiden.
Ja.
So, in der Musik haben wir tatsächlich sowas wie, wenn ihr euch den letzten Beatles-Song anguckt, da gibt es so Tools, die sind fantastisch, da kannst du inzwischen Audiospuren voneinander trennen, aber da geht's schon los. Ich sage... Also ich habe die App ich habe nicht diese Beatles, aber ich habe eine App auf dem Handy, da kann ich einfach den Lead Vocal, also die Gesangsspur aus dem Song raus filtern. Jetzt kann man ja direkt mal fragen, Ist das überhaupt von den Leuten, die da singen, jemals gewünscht gewesen, dass ich den Gesang solo habe? Also stell dir vor, man könnte jetzt die Mona Lisa nehmen und irgendwas damit machen, dass man die ersten, also ich rede jetzt wie so ein Idiot, aber die ersten Bleistiftstriche vielleicht sieht, um zu sehen, wo kommt das her? Also ist das vom Künstler beabsichtigt? Ja oder nein? Also eigentlich bin ich schon mittendrin. Das Ding zu benutzen. Ich wehre mich bisher dagegen. Ich habe das auch mal probiert tatsächlich. So Songtext habe ich dann irgendwas eingegeben. Ich hatte damals noch gar keine Ahnung. Man musste die auch irgendwie füttern, also entsprechend dahin leiten und so. Und am Ende, Atze, hast du natürlich recht, wenn ich das alles so richtig verstehe, die frisst ja ihre eigene Scheiße. Also insofern ist da ein Deckel drauf, was da im Moment noch bei rumkommen kann. Aber ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde, es macht mir...
Also Leute, da muss ich ganz klar sagen, also ich habe Angst vor einer Zukunft, in der alle Songs gleich klingen. Ne? Das sage ich ganz klar. In so einer Welt...
Also,
das sage ich ganz klar. In so einer Welt möchte ich nicht leben, du. Also das wäre ja richtig schade so.
Ja, aber da steckt ja auch schon sehr viel Wahrheit drin, weil ob das jetzt irgendeine Software gemacht hat oder ob es andere geklont haben. Wenn ein Song erfolgreich ist, dann wird ja überall versucht, gerade von den Plattenfirmen, so einen ähnlichen Song noch nachzubasteln.
Naja,
das hat es eben immer schon gegeben.
Und die KI, und da steckt ja auch eine tiefe philosophische Frage, und da spiegelt die KI ja sogar ein bisschen das Menschsein oder das Künstlersein, denn die KI reproduziert ja auch nur das, was ihr, womit man sie gefüttert hat. Das heißt, sie ist ja am Ende, liefert sie ja ein Produkt, das aus all dem besteht, was die KI in irgendeiner Art und Weise auch mal erfahren hat. Das heißt, wenn irgendwie die Red Hot Chili Peppers einen Song veröffentlichen und glauben, dieser Song wäre ihnen genuin neu eingefallen, und irgendwann meldet sich Tom Petty und sagt, pass mal auf, das ist doch im Grunde genommen nichts anderes als Into the Great Wide Open, vor 20 Jahren, dann glauben die wahrscheinlich in dem Moment, wir haben den Song neu geschrieben, aber auf einer anderen Bewusstseinsebene haben sie einfach intuitiv die Akkordfolge nochmal wiederholt. Loffi, bitte.
Ich glaube, dass es bei der Musik noch in eine andere Richtung gehen wird, da ja ganz andere Algorithmen wissen, was uns an Musik gefällt. Und wenn man das mit der KI verbindet, dann kann es sein, dass es in ein paar Jahren einfach einen Song gibt, den Taylor Swift raushaut. Und den gibt es dann in unendlich vielen Versionen, so wie er mir dann gefällt. Also ich mag Jazz und Bossa Nova gerne, und dann singt sie halt eine Jazz- und Bossa Nova-Version, die dann über Spotify oder sonst wen, irgendein Algorithmus, der weiß, wie meine Musik mir gefällt. Und das gibt es ja schon seit Jahren auch in der Musik. Shania Twain mit You Don't Impress Me Much war gleichzeitig in den Country-Charts und in den Pop-Charts.
Ja.
Nummer eins, weil sie halt die zwei Versionen rausgebracht hat.
Ich habe gerade gesehen, dass Bones MC einen Song rausgebracht hat mit Mario Basler.
Wow.
Ja.
Fußball heißt der Song, das ist wahrscheinlich der Song, wo da wird erzählt, wie der Andi Breme, der Effe und ich 94 Weltmeister geworden sind in der Amerika-Trüppe.
Also das ist, 80 Sekunden geht der Song nur. Die werden auch mal kürzer, die Songs. Ich meine, hat man schneller hinter sich, da ist natürlich ein Vorteil.
Naja, das ganze Songwriting hat sich ja verändert. Wenn du, ich treffe mich ja mit Leuten, man schreibt Songs, du skippst ganze Intros, das weg.
Wie
weil,
schade, ne? Also Telegraph Road, Dire Straits mit einem 6-minütigen Intro wird es wahrscheinlich eher nicht mehr geben.
Ist nicht, also Spot, Click Rate, also wie schnell die Leute wegklicken, ist da ganz wichtig. Kommt zur Sache, wirklich.
Guck mal, wer da spricht.
Ich hatte das Gefühl, 50.000 Menschen schauen mich wütend an. Ein lustiges Interview mit dem deutschen Moderator, Kabarettisten und Wahlwiener Dirk Stermann über das Länderspiel Deutschland gegen Österreich am 21. November. Also streng genommen muss man natürlich sagen, es geht um das Länderspiel Österreich gegen Deutschland. Zur Stunde spielt man, glaube ich, noch gegeneinander. Jetzt müsste bald Abpfiff sein. Das letzte Mal, dass ich drauf geguckt habe, da führte Österreich 1-0 gegen Deutschland.
Es ist 2-0 also, inzwischen.
Wirklich? Ja. Wirklich?
Nochmal Sabitzer oder Alaba?
Das weiß ich nicht. Ich kenne diese Menschen nicht.
Holy crap. 2-0 Österreich gegen Deutschland. Heieieiei.
Ja.
Immerhin keine pfeifenden Türken, ne? Das ist ja auch schon mal, also...
Sané sieht rot.
Ach, wirklich?
Ja.
Und wie hat er gespielt? Also nein, ist ja witzig.
Nagelsmann
also,
erreicht die Mannschaft nicht mehr.
Die Kabine
verloren. Ey, wenn Nagelsmann jetzt nicht langsam die Graugänse einspielt,
aber
ne?
Ganz kurz,
was macht Jupp Heynckes eigentlich?
Ja. Jürgen Milskis TV-Rache an Zlatko. Das lese ich gleich noch.
Ja, komm, vor allem, das ist auch geil. Das ist witzig, ne? Der deutsche Fußball interessiert das Publikum so wenig, als wir sagten, wie spielt denn Österreich gegen Deutschland? Waren alle so, oh, geht so. Als Loffi plötzlich sagt, Jürgen Milski ist TV-Rache als Zlatko, der Saal so, warte mal, was ist da los? Das müssen wir wissen. Und ist Iris Klein, ist Iris Klein schon auf den Peter losgegangen? Das müssen wir natürlich auch wissen. Also, der deutsche Fußball liegt ein bisschen am Boden. Und Dirk Stermann, wirklich sehr witziges Interview. Er hat halt auch über die totale Humorlosigkeit der Altinternationalen Österreichs berichtet. Er erzählte von Hans Krankl. Hans Krankl, der wohl wahnsinnig humorlos sein muss. Und hat wohl ihn während eines Benefizspiels angeschrien und dann ein Tor nach dem anderen gemacht. Und ganz am Ende erzählte Dirk Stermann von einem Spiel, ein Charity-Match, das damals eine Prominentenelf Österreichs gemacht hat gegen junge Drogensüchtige. Und Hans Krankl, gegen den selbst Oliver Kahn wie ein Quell der Freude und des Humors rüberkommt. Hans Krankl, ich sag nochmal, Charity-Match gegen junge Drogensüchtige. Krankl hat 32 Tore geschossen. Zitat, mal aus Höflichkeit kein Tor schießen, das kann er nicht. Und das ist ja wie Olli Kahn. Olli Kahn hat ja, ich meine, immer weiter, nicht verlieren und immer spielen. Hatte ja auch mal ein Benefizspiel gegen so kleine Kinder. Und da haben die so Elfmeterschießen gemacht, so klein, was weiß ich, so Siebenjährige. Jeden gehalten. Jeden Einzelnen, ja. Vinnie Jones hat mal einen umgegrätscht, auch so einen Siebenjährigen oder so. Also von daher, da geht's eigentlich noch. Genau. Also Deutschland wird wahrscheinlich gegen Österreich verlieren. Und jetzt natürlich die Frage, wer muss es machen? Ne? Christoph Daum, ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe.
Vielleicht der Gewinner des Tages. Gewinner des Tages.
Ja, Rainer Kallmund wird morgen 75 Jahre alt. Ja, wer springt aus der Torte, Atze?
Das war gerade so ein Schreckmoment hier. Ne? Ja.
Rainer Kallmund, ja, wer?
Ja, 75 Jahre. Ja, es wird ja mittlerweile gehen, dass er rausspringt, also ohne, dass die ganze Torte mitwandert.
Ja, er wiegt nur noch 100 Kilo. Ja. Und das ist wirklich, bei 100 Kilo sagt man, er ist erschreckend dünn geworden. Das ist ja wirklich so.
Ja, ganz genau. Aber viele kennen ihn jetzt tatsächlich nur noch von Grill den Hänsler und von Endlossätzen.
Was soll das denn heißen?
Er muss auf jeden Fall mit ins Kompetenzteam. Das ist ja schon mal klar.
Ja, sicher, ne? In die Findungskommission.
Ja. Ich habe ja damals von 98 bis 2004 bei Leverkusen auf der Kommandobrücke gestanden. Ich habe sie alle geholt, die ganzen Salontänzer vom Zuckerhut. Den Lucio, den C. Roberto, den C. Elias, den Ballack. Gut, der kommt aus Chemnitz, aber das war natürlich auch ein bisschen Brasilianer. Und die haben alle Gas gegeben, immer ran und ab nach vorne und gib ihm. Und wenn da mal einer nicht mitgezogen hat, wie der Lehrer jetzt sagt, danke, dass Sie mich davon befreit haben, ich habe wirklich darauf gewartet. Ab Briefmarke auf den Arsch, Flugsteig ab 40, will dich nicht mehr sehen. Komm, ab, tschüss, auf Wiedersehen, mach dich vom Acker. Das wird so lustig, ich habe ihn im Kölner Treff zu Gast am Freitag und die Frage ist wirklich nur, Rainer Kallmund, wie geht's Ihnen denn so? Gut, dass du mir die Frage gestellt hast. Ich bin 75, ich bin bekloppt, Fußball bekloppt, positiv bekloppt. Und der hört immer auf Viertelstunde, da gab mal die Sendung, war der bei Maischberger. Ich glaube, das war zu Corona-Zeiten. Und da ging es darum, Fußballspiele, der Fußball wird bevorzugt in Corona-Zeiten, es wird da trotzdem gespielt. Und er saß dann, wie sie das immer so machen, da sitzt dann Kallmund und irgendein anderer, wahrscheinlich war es Karl Lauterbach, aber ich wollte auch mal eins und sagen, aber der labert mich tot, also meine kostbare Lebenszeit, also was hätte ich da, hätte sogar was mit Salz gefressen, doch egal. Auf jeden Fall. Und Kallmund erzählte in einem durch und ich reg mich auf und wenn ich das hier höre, hier der Kuppa, hier da die Salzlette, was er mir da erzählt und hier mit dem Fußball und Sandra Maischberger und im Hintergrund, du siehst wirklich, Kallmund, er hört nicht auf, der ist wie so ein Perpetuum mobile und ja, und das will ich nur sagen, und die Bundesliga. Und Sandra Maischberger steht von oben. So, meine Damen und Herren, das war die Sendung Maischberger. Danke Ihnen für Ihren und im Hintergrund. Also, das kann davon nicht sein. Und dann siehst du die Kamerafahrt so aus dem Studio raus. Es wird sogar dunkel im Studio. Und du siehst im Dunkel Scheinwerfer ausschalten. Und das geht doch gar nicht so. Und er erzählt und er hört nicht mehr auf. Aber er ist ein liebenswerter Mensch. Er ist ein liebenswerter Mensch. Da muss man sagen, ich hab ihn gern. Ich hab ihn gern. Und dass er 75 wird, ist also in vielerlei Hinsicht eine erstaunliche Leistung, muss man sagen.
Ich weiß noch, wie du damals für mich den Gag geschrieben hast. Es ging darum, warum hat er Kinder? Dass seine Frau immer denkt, selbst die dickste Kerze hat irgendwo einen Docht.
Ja, stimmt. Und stimmt. Würde ich heute natürlich... Sowas würde ich heute nicht mehr schreiben. Das können Sie sich natürlich vorstellen. Sowas würde ich heute nicht mehr schreiben.
Papala Paparazzi.
Der Mittelsitz im Flugzeug, er schielte auf ihr Handy, wie es bei Amira und Bion funkte. Das meldet die Bild. Es geht natürlich um Amira Pocher, um Oliver Pocher und Bion Katilatu, den sogenannten Glücksguru. Ich finde es ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, sie kommt mit dem Sex-Schamanen zusammen. Das wäre natürlich konsequent gewesen. Peter, du bist ja Vertreter der Hochkultur. Trotzdem interessieren dich solche Themen.
Ich möchte einfach direkt weitergeben, bitte. Ich weiß, ich kenne Olli Pocher, ich weiß sonst gar nichts. Ich weiß nur, dass er gerade... Nee, warte mal, ich habe doch bei Insta, habe ich ihn neulich gesehen, da hat er so eine Perücke auf und macht diesen Typen nach, den neuen von ihr. Ja. Und der hat, glaube ich, sogar einen Account angelegt.
Der Account hat glaube ich, jetzt schon so 100.000 so. Follower. Ja, also, Wahnsinn.
Das enorm Respekt. Ansonsten würde ich gerne weitergeben an den Doktor vielleicht.
Ja. Ich bin da raus.
Auch, ne? Das ist ja wirklich eine derart plumpe Show hier.
Aber wo ich so tolle, kompetente, möchte sagen, Freunde an meiner Seite habe, was kann denn dieser Guru, was andere nicht können?
Aber das ist genau die Frage. Der Bion, so vorher wäre er wahrscheinlich die Witzfigur gewesen. Und Pocher hat es tatsächlich geschafft, sich so runter zu jatzen und sich selber so lächerlich zu machen, dass du der Bion, könnte auch Vorstandsvorsitzender von Siemens werden. Und das ist so erstaunlich. Vorher hast du den gesehen, hast gesagt, komm jetzt nicht noch so ein Spruch.
Ja.
Aber Pocher und Amira, irgendwie, man hat das Gefühl, sie kriegen jetzt auch alle Beteiligten kriegen das, was sie verdienen.
Ich glaube, das ist auf jeden Fall anschlussfähig. Selbst hier in Hannover, ich meine, das ist ja schließlich, das ist auch so geil, ne? Wenn man so mit der Bahn irgendwo, du hast ja Fuggerstadt Augsburg, Lutherstadt Wittenberg und natürlich die Zugansage, so, meine Damen und Herren, wir erreichen in 5 Minuten die Pocherstadt Hannover und dann und dann weißt du, hier bleibe ich eine Weile. Der Anschluss ist ja verpasst worden. Wie steht's in Österreich,
Noffi? Der Österreich-Korrespondenz. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass dieser Bion vielleicht, wie nennt man den, Bion?
Bion.
Bion, vielleicht sollte der diese Schwitzhütte für die Ampel machen.
Bion rettet die.
Mir gefällt, wie du denkst. Also das hat viel Schönes. Aber ich weiß immer noch,
Bion rettet die Ampel.
Ne? Aber ich weiß immer noch nicht, was der kann. Also wofür?
Ja, der ist,
was
macht der bitte? Naja, also pass auf. Also
es ist Heiler.
Also der ist im Grunde genommen so ein bisschen wie Jürgen Höller, nur in unseriös. Also der tritt so vor. Naja, es ist ja, also erstmal finde ich es so lustig, weil er hat sogar die Bildleute verarscht. Ja, die Bildzeitung fängt an mit dem Satz, es funkte im Flieger und dann zitieren sie Bion. Und zwar sagen sie, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Diese Sätze sind nicht aus einem alten Spruchkalender aus den 80er Jahren, sondern stammen von Glücksguru Bion, dass das von Kierkegaard ist und uralt. Dann hat der Bild-Zeitung natürlich, sorry, wir waren gerade bei den nächsten 50 Punkten vom Bild-Manifest, nach dem Pinkeln abschütteln. Ja. So, wo du sagst, Dankeschön. Vicky, also
selbst und dann die Hand geben.
Ja, und dann hast du so einen Bildredakteur, der sagt, das ist ja genial, was dem eingefallen ist. Brain. Naja, aber es ist doch immer...
Ja, was kann Bion, was kann Amira?
Ja. Ja, ist eine gute Moderatorin. Ja. Eine freundliche Frau. Ja, ist eine freundliche Frau. Aber diese Glücksgurus, also es besteht ja wirklich Bedarf. Es ist ja ein Markt dafür da. Also du hast entweder wirklich die Kategorie Jürgen Höller oder Carsten Maschmeyer. Das finde ich immer toll bei Die Höhle der Löwen. Wenn Carsten Maschmeyer da sitzt und dann kommen so junge Unternehmer und Carsten Maschmeyer sagt, ich kann dir nur raten, seien Sie vorsichtig. In der Branche sind teilweise wenige Leute unterwegs. Und dann die jungen Leute. Oh, danke, Herr Maschmeyer. Wer hätte da nicht alles, ne?
Ja, der fehlt eigentlich noch in der Runde.
Ja, wirklich.
Gib dem so ein tief ausgeschnittenes T-Shirt und er ist dabei.
Ja, die finde ich ja in der Tat wirklich gut. Die machen sie nicht mehr. Diese tief, diese großen, diese V, oder
Micky, du bist... Ja, habe ich auch
angetragen. Okay.
Ja.
Nee?
Doch, super. Du kannst sie tragen.
Das wäre ein schönes Fazit. Ein Rolli für Bion.
Micky, tu einen raus.
Um der Unseriosität
nochmal so ein bisschen. Kannst du nochmal sagen, bitte, es ist Bedarf für diese Glücksguru? Kann ich da vielleicht auch noch? Ist das was für mich?
Ja, also das wäre so ziemlich die einzige Karriere, die du noch nicht hattest als Glücksguru. Wobei dich sehe ich da eher als Sexschamane.
Ja, ne? Ja.
Also okay, Loffi, dich sehe ich da wirklich ganz eindeutig als Sexschamane. Und das bringt mich...
Grüße aus der Phrasenhölle.
Tag 24, das Feuilleton von Tag 24 meldet, Busen ist wurscht, Älter als 45 sollte sie sein. Richard Mörtel Lugner sucht mit 91 die große Liebe. Mit 91 Jahren will es Richard Lugner noch einmal wissen. Der berühmte Baulöwe sucht wieder einmal nach einer Frau für die schönen Stunden. Gar nicht mal so ein einfaches Unterfangen, findet der TV-Star aus Österreich. Dabei zeigt er sich bei den Kriterien für seine zukünftige Herzensdame doch so gnädig. Ja, also er ist ja mit seiner letzten Frau, da ging es ja auch relativ unschön auseinander. Also er ist 91, sie hat sich von ihm getrennt, weil er bei seinem Alter gelogen hat. Er hat ihr gesagt, jetzt habe ich die Pointe vergessen. Aber ist doch scheißegal. Wirklich die Pointe vergessen. Mörtel Lugner, also ich bin selber langsam in der Mörtel Lugner Phase angekommen.
Ja, bisschen Juppie Hesers gerade.
Bisschen Juppie Hesers, ne?
Thomas Gottschalk.
Ja, es ist wirklich. Ja,
es schließt sich alles.
Ja, ja, wirklich. Also der Mann hat mich einfach wirklich so eingenommen, dass ich, also bei Mörtel Lugner, da fehlt
mir jetzt. Muss ich dich Juppie Hesers nächstes Jahr am Klavier festnageln?
Ich glaube, es ist wirklich bald soweit, ne? Kriegt er auch noch mal einen Auftritt bei Wetten, dass? Na, ich finde es faszinierend. Es ist so ein bisschen wie Jack White, der ja mit 82 jetzt noch mal Vater geworden ist.
Aber der hat eine Smartwatch.
Was hat der?
Ich dachte, das ist eine Frage des Timings in dem Alter.
Ich dachte, da ist ein Babyphone irgendwie drauf oder so.
Jetzt, ja. Und die Smartwatch sagt dir dann genau die 3 Sekunden, wo es noch mal irgendwie, wo sie einen Handstand macht. Und
also, wo sie fruchtbar ist.
Sehr euphemistisch, ja.
Nein, aber das...
Aber war das bei dem Mörtel nicht früher immer so? Der hat doch dann immer diesen Wiener Opernball, glaube ich, ne, und hat so Stars eingeladen. Und ich erinnere das immer nur noch, dass es immer darum ging, wie lang sind sie dann geblieben? Ja, weil die haben doch einen Scheck gekriegt für...
Und manche kommen gar nicht
mehr. Genau, die bleiben im Hotel. Irgendwie rein, mit ihm sich da zeigen lassen. Und da war immer nur, oh, sie ist noch geblieben, eine halbe Stunde länger, sie fand es toll. Und das war dann irgendwie die Story.
Ja, also er hatte Pamela Anderson da, er hatte Jane Fonda da. Ich weiß nicht, ob er Grace Jones auch mal da hatte. Auf jeden Fall haben die
Katharina
alle...
Katharina die Große war noch dabei.
Katharina Cleopatra, die Große war eine der Ersten, die
und,
da war.
Und Maria.
Ja.
Die Frage ist, habt ihr da fürs Dschungelcamp schon angefangen zu gucken?
Ja, wahrscheinlich. Also, Mörtel Lugner ist wirklich ein absolutes Faszinosum. Ich bin wirklich total begeistert von dem Mann, dass man mit 91 sich nochmal aufmacht, die große Liebe zu finden. Das ist doch toll.
Oder es ist vielleicht ist auch ein bisschen traurig, um auch an Pocher anzuschließen. Vielleicht geht es Pocher auch wirklich gerade gar nicht gut.
Meinst du, Mörtel Lugner kommt mit Amira Pocher zusammen?
Die ist ja Österreicherin.
Stimmt, so, da wird ein Schuh draus.
Und gegen so Leute verlieren wir 0-2. Ey, das darf doch nicht wahr sein.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Lieber Atze Schröder. Ich dachte, sie wären längst tot. Real ist pleite. Bruce Willis als Sabbater Lappen und die Lindenstraße ist auch zu Ende. Nur sie sind noch da. In diesem Look, bei dem Frauen sofort panisch nach dem Pfefferspray nesteln. Ludenbrille, Cowboystiefel und eine Hose so eng, dass der Urologe sagt, lassen Sie die Jeans ruhig an, ich sehe auch so alles gut. Und dann diese Haare. Sie sind ein onduliertes Fossil, der Lokosaurus aus dem Unterhaltungspleistozän. Als Bob Ross, der Komiker, zupft, pinseln sie den Menschen allabendlich ein paar gelungene Zoten ins triste Weltbild. Männer mit Locken haben die Welt immer schon begeistert. Paul Breitner, Idi Amin und der andere von Simon und Furunkel. Männer mit Locken wirken nicht bedrohlich. Auf gottesgrüner Hundewiese sind sie drollige Pudel zwischen Pitbulls und Pinschern. Lockenmänner sind wie Buchsbäume. Man möchte sie wuscheln. Doch der Buchsbaum trägt verbotene Früchte. Ihr Övre ist ein Sündenbabel. Sex, Übermut und heiße Öfen. Brollen, Pimmel, Porsche fahren. Das war ihre Welt. Eine Seele so befleckt wie eine rumänische Raststättentoilette. Der drollige Pudel ist spitz. Er hat untenrum ständig den roten Lippenstift ausgefahren. Ihre Bühnenprogramme würden jedes Weihwasserbecken zum Brodeln bringen. Lecker. Echte Gefühle, richtig fremdgehen, eine Unverschämtheit, zu welchen Ferkeleien sie die Leute da animiert haben. Ein Sündenflüsterer, ein Mephistopheles, der Scheitan vom Tuning-Treff. Und wie nennen Sie sich jetzt? Der Erlöser! Was für eine Anmaßung, was für eine Blasphemie! Für wen halten Sie sich? Ist das noch Eintrittsgeld oder schon Kirchensteuer? Wollen Sie Rex Gildo zum Leben erwecken? Wolfgang Schäuble zum Sprinter machen? Til Schweigers Sodastream zum Weinkeller machen? Ja, glauben Sie, Sie können über den Maschsee laufen? Ich mag Sie. Sie wurden vom Saulus zum Paulus, der Funktionsjackenheiland. Ich freue mich, wenn Sie Hannes Jädeke nächstes Jahr in Kassel ans Kreuz schlägt. Sie werden doch so gerne genagelt. Bitte schön. Herzlich, Ihr Franz Josef Wagner. Vielen Dank, Hannover. Es ist gut jetzt. Dankeschön. Vielen Dank an Andreas Lopp, Keller, Heil Schumacher, Atze Schröder. Dankeschön, Hannover.
Danke, Micky Beisner.
Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss. Vielen, vielen Dank.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.